ARD.
Die Geschichte verzeiht weder Zögern noch Zaudern. Unser Auftrag heißt europäische Unabhängigkeit.
Diese mahnenden Worte sprach Ursula von der Leyen diesen Donnerstag bei der Verleihung des Karlspreises, den sie in Aachen empfing. Noch in diesem Jahrzehnt prophezeite die EU-Kommissionschefin, werde sich eine neue internationale Ordnung herausschälen, bei deren Entstehen Europa wahlweise, und das sind jetzt eher meine Worte, zusehen oder diese dann doch mitgestalten und prägen könne. Hat Deutschland sich nun endgültig fürs Mitgestalten, also gegen Zögern und Zaudern, wie von der Leyen gefordert, entschieden? Mit dieser Frage willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Freitag, der 30. Mai. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf an Tag 1192 des Angriffs Russlands auf die Ukraine.
Diagnosen wie die eben gehörte der EU-Kommissionschefin, dass Europa sich beeilen muss beim auf die eigenen Füße stellen, kennen wir ja ehrlich gesagt seit Trump 1, seit seiner ersten Amtszeit, seit nunmehr also fast 10 Jahren. Da seitdem kaum etwas passiert ist, bleiben wir weiter skeptisch, Stefan. Aber ein paar Dinge haben sich ja zuletzt doch verändert und beschleunigt. Bis zu 800 Milliarden Euro will die Europäische Union in den kommenden Jahren für die Verteidigung bereitstellen. Und Deutschland scheint sich entschieden zu haben, dabei vom Fahrersitz aus nicht mehr vom Rücksitz aus mitzuwirken. Auffällig, wie stark zum Beispiel Kiew die Nähe Berlins in letzter Zeit sucht, jetzt wo Washington auszufallen droht. Diese Woche war der ukrainische Präsident Zelensky zu Gast bei Bundeskanzler Friedrich Merz, nachdem der ja gerade mal 3 Wochen zuvor die Ukraine besucht hatte. Vielleicht die wichtigste Botschaft dieses Besuchs: Deutschland wird die Ukraine bei der Herstellung weitreichender Waffen unterstützen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets. Das ist der Einstieg in eine neue Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern, die großes Potenzial hat.
So wahnsinnig stark haben sich ja Merz und Zelensky bei der gemeinsamen Pressekonferenz nicht in die Karten schauen lassen, was da genau wann wo produziert wird. Aber immerhin wissen wir jetzt, was Merz mit seinem Satz von Anfang dieser Woche meinte, dass es nämlich keine Reichweitenbeschränkungen für diese Art von Waffen mehr geben werde, denn Deutschland hatte ja nichts geliefert, was in diese Kategorie weitreichend fiel. Was genau, Stefan, lässt sich über diese geplante Produktion trotzdem sagen, trotz der Schmallippigkeit?
Ja, nicht viel. Aus nachvollziehbaren Gründen hatte sich Zelensky ja zu diesem Thema keine Details entlocken lassen. Aber es ist kein Geheimnis. Die Ukraine will künftig stärker auf die eigene Rüstungsindustrie setzen, mit europäischen Partnern wie Deutschland. Das von Russland überfallene Land braucht Angriffsdrohnen und Abfangjäger, Marschflugkörper und ballistische Systeme. Wobei und womit Deutschland jetzt schon konkret hilft, wollten Merz und Zelensky aber nicht sagen. Aber es geht wohl zunächst weiterhin um bereits in den ukrainischen Streitkräften eingeführte Systeme, die den Vorteil haben, dass da keine zusätzliche Ausbildung notwendig wäre.
Und weiter im Raum wabert ja das Thema Taurus. Da haben wir in der vergangenen Sendung schon drüber geredet. Und genau da, nämlich im Raum, dürfte es auch noch ein bisschen weiter wabern. Das war ja gleich die erste Frage, die eine Kollegin bei der Pressekonferenz stellte. Und Merz musste leise lächeln, als diese Frage kam. Wie aus dem Zelensky-Lager hinterher zu erfahren war, wurde das Thema durchaus besprochen. Aber es gibt weiter keine Entscheidung, nachdem sich Merz ja vor der Bundestagswahl so angehört hatte, als brauche die Ukraine diese Marschflugkörper zwingend, ist er jetzt doch deutlich zurückhaltender geworden. Jenseits dessen bleibt es bei dem Versprechen, die militärische Unterstützung der Ukraine nicht nur fortzusetzen, sondern auszubauen. Die Nord Stream 2 Gaspipeline nach Russland nicht in Betrieb zu nehmen, das vielleicht auch ein Signal in die eigene Partei hinein von Friedrich Merz, und die Ankündigung, finanziell für einen großen Teil der Starlink-Abdeckung aufzukommen, also des militärisch so wichtigen Satellitennetzwerks von Elon Musk.
Gehen Sie davon aus, dass die Weigerung der russischen Seite, Gespräche zu führen, die Weigerung, einen Waffenstillstand einzuhalten, jetzt wirklich Konsequenzen hat? Und diese Konsequenzen ziehen wir jetzt jeden Tag.
So suchte der Bundeskanzler Vorwürfen zu begegnen, Deutschland und die Europäer würden nicht genug Druck auf Putin ausüben, womit wir schon beim Thema Diplomatie wären. Genau darüber hat unsere Kollegin Anna Engelke heute in Berlin mit dem Militärökonomen Markus Kolb sprechen können und übrigens auch über die heraufziehende Neuordnung internationaler Beziehungen, womit wir wieder bei der ja am Anfang gehörten EU-Kommissionschefin wären. Stefan, wir beide reden gleich auch über Verhandlungen und über das Zögern von US-Präsident Trump, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, weil er die Gespräche nicht gefährden will. Aber erstmal guckst du, wie wir das gewohnt sind, auf die militärische Lage, die ja für diese Diplomatie ebenfalls durchaus entscheidend ist.
Ja, vor allem, wenn die Angreifer mit den langsamen Fortschritten offenbar nicht unzufrieden sind und die massiven Verluste weiterhin in Kauf nehmen, ohne dass Putin um seine Macht fürchten muss. Dramatische Veränderungen an der Front gibt es nicht. Russische Truppen rücken weiter vor in der Nähe von Kupjansk, Borowa, Lyman und Pokrowsk und im Norden des Oblasts Charkiw. Interessant finde ich Berichte, denen zufolge die Angreifer in diesem Frontabschnitt wegen der Bedrohung durch ukrainische Kampfdrohnen jetzt vermehrt auf Motorräder und Quads zurückgreifen, die schneller und wendiger sind als viele gepanzerte Fahrzeuge. Was allerdings zur Folge hat, dass die russischen Soldaten, kann man sich vorstellen, die feindlichen Drohnen aufgrund des eigenen Motorenlärms kaum noch hören können.
Es ging ja in früheren Sendungen, Stefan, immer mal wieder verstärkt um die Region Sumy und die gleichnamige Großstadt. Vielleicht erklärst du nochmal, warum ist dieses Gebiet so wichtig eigentlich?
Na, weil es direkt gegenüber der russischen Grenzregion Kursk liegt, also strategisch äußerst bedeutsam, aber eben auch gefährdet ist. In Kiew wächst derzeit offenbar die Sorge, Russland habe in der fast vollständig zurückeroberten Region Kursk inzwischen ausreichend viele Truppen zusammengezogen, um die ukrainische Sumy-Oblast noch weit massiver anzugreifen. Die Dörfer Novenke, Juravka, Veselivka und Basivka haben die Russen bereits erobert. Und Präsident Selenskyj vermutet offenbar, Putin wolle mit bis zu 50.000 russischen Soldaten im Raum Sumy eine 10 Kilometer tiefe Pufferzone zwischen Russland und der Ukraine schaffen.
Diese Pufferzone einzurichten, das hatte ja Putin offiziell angekündigt, auch wenn er nicht dazu gesagt hatte, wo genau das passieren soll. Jetzt hat sich ja seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor mehr als 3 Jahren das Kriegsgeschehen mehrfach gewandelt, nicht zuletzt durch neue Waffensysteme, vor allem Drohnen. Jetzt setzen die Angreifer offenbar sehr erfolgreich einen neuen Drohnentyp ein. Was genau hat es damit auf sich?
Ja, es geht um den Einsatz von Glasfasertechnik, also um Drohnen, die über einen Lichtwellenleiter, so heißt das, also eine Art hauchdünnes Kabel verbunden sind, das sich aus einer unter der Drohne montierten Spule über mehrere hundert Meter oder gar längere Distanzen abwickelt. Riesenvorteil, die Kommunikation zwischen dem Drohnenpilot und der Drohne mit ihrer explosiven Ladung lässt sich nicht elektronisch stören, also nicht jammen, was ja im Krieg bislang auf beiden Seiten gemacht wird.
Aber wenn jetzt diese Drohnen physisch wie mit so einer Art Nabelschnur mit der Steuerungseinheit verbunden sind, führen diese Glasfaserkabel dann nicht den Gegner buchstäblich zum Ziel? Also verraten diese Kabel dann nicht die Stellung der Drohnenpiloten, wenn man sie nachverfolgt?
Ja, das ist ein klares Risiko, logisch. Das sind so kleine, hauchdünne, mitunter auch glitzernde Fäden, die dann da im Wald und im Gefechtsfeld rumliegen. Deshalb werden beim Einsatz dieser Drohnen auch viel häufiger die Stellungen gewechselt, so wird berichtet. Wie das ja auch Scharfschützen machen müssen, um nicht aufzufliegen. Ein weiterer Nachteil ist übrigens, dass diese Kampfdrohnen aufgrund dieser Spulenlast deutlich größer sein müssen, womit sie etwas leichter abzuschießen sind als kleinere Drohnentypen. Aber der militärische Vorteil einer störungsfreien bzw. nicht störbaren Kommunikation überwiegt und die Ukraine arbeitet fieberhaft daran, den Vorsprung der Russen im Hinblick auf den Einsatz dieser Technologie, diesen Vorsprung rasch auszugleichen.
Und das ist ja ein Thema, das auch viele unserer Hörerinnen und Hörer umtreibt. Zum Beispiel stellt Christine Wüstemann durchaus berechtigt die Frage, wie Russland denn trotz Sanktionen solche Drohnen überhaupt herstellen kann in so großer Stückzahl.
Ja, das fragen wir uns auch. Ganz offensichtlich ist die Kriegswirtschaft des Angreifers immer noch in der Lage, solche Systeme zu bauen. Es gibt ja auch tatkräftige Unterstützer wie Iran oder Nordkorea. Und die Chinesen, die eine Zeit lang bestimmte Drohnen für beide Kriegsparteien gebaut hatten, aber die liefern nach ukrainischen Angaben neuerdings nur noch an Moskau. Das neutral tunende Peking hat in Wahrheit also längst Partei ergriffen.
Dann gucken wir nochmal, Stefan, auf das Thema Friedensbemühungen. Wie angekündigt, jetzt soll ja am Montag eine weitere Runde direkter Gespräche zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation stattfinden, wiederum in Istanbul. Beim letzten Mal kam dabei immerhin dieser große Gefangenenaustausch zustande, aber sonst eigentlich eher gar nichts. Womit ist diesmal zu rechnen aus deiner Sicht?
Also der türkische Gastgeber Erdogan hat die Kriegsparteien eindringlich ermahnt und gesagt, das Löschen dieses riesigen Feuers in unserer Region ist eine humanitäre Pflicht. Aber ich würde die Erwartung ehrlich gesagt nicht zu hoch hängen, aus vielen Gründen. Erstens schickt Putin dieselbe Verhandlungstruppe, die beim Treffen am 16. Mai die ukrainischen Vertreter ja unverhohlen direkt bedroht hatte, wir erinnern uns. Zweitens verlautet aus dem Kreml stets, es müssten so wörtlich alle Aspekte einer zuverlässigen Überwindung der Grundursachen der Krise betrachtet werden. Wir kennen ja diese Formel, sie bedeutet, dass Putin an seinen Kriegszielen festhält. Und drittens, Kai, mauert Moskau weiterhin, was sein angekündigtes Memorandum betrifft. Dazu sagt Präsident Volodymyr Zelensky,
selbst das sogenannte Memorandum, das sie versprochen und scheinbar mehr als eine Woche lang vorbereitet haben, hat noch niemand gesehen. Die Ukraine hat es nicht erhalten. Unsere Partner haben es nicht erhalten. Selbst die Türkei, die das erste Treffen ausgerichtet hat, hat die neue Agenda nicht erhalten. Und das trotz gegenteiliger Versprechungen gegenüber den USA, gegenüber Präsident Trump. Eine weitere Täuschung durch Russland.
Also, in Kiew will man erst die russischen Bedingungen für die Einstellung eines Krieges sehen, um zu entscheiden, ob auf der Grundlage Gespräche überhaupt sinnvoll sind. Volodymyr Zelensky warnt davor, sich von den Russen erneut hinhalten zu lassen. Und seine Forderung, das Memorandum sofort zu übergeben, nannte Kreml-Sprecher Peskow nicht konstruktiv. Das klingt nicht nach vertrauensbildenden Maßnahmen aus Moskau und schon gar nicht nach Fortschritt, Kai.
Bei seinem Deutschlandbesuch hat ja der ukrainische Präsident Zelensky deshalb auch ja, fast schon gebetsmühlenartig wiederholt, es fehle der internationale Druck auf Russland für ein Ende des Angriffskriegs. Das geht, Stefan, an wessen Adresse aus deiner Sicht vor allem?
Na, vor allem an den Mann im Weißen Haus. Wenig überraschend, Zelensky ist übrigens genau wie die Europäer tief enttäuscht, dass der US-Präsident keine härteren Sanktionen gegen Russland verhängen will. Offiziell, um die Verhandlungen nicht zu vermasseln, wie Trump es so schön formulierte. Und viele diesseits des Atlantiks halten das für einen schweren Fehler. In Kiew wird aber auch registriert, dass sich China und viele Staaten des globalen Südens in Sachen Druck auf Moskau ebenfalls weiter auffällig zurückhalten. Was Putin natürlich hilft, Russlands Kriegswirtschaft weiter unter Dampf zu halten. Und vielleicht hat Zelensky auch deshalb leicht resignierend in einem Interview mit unserer Kollegin Pina Atalay gesagt, wir werden einen gerechten Frieden haben, aber wahrscheinlich erst nach Putin.
Aber das würde ja dann heißen, solange Putin über und in Russland herrscht, ist überhaupt kein Frieden möglich.
Nein, aber Zelensky ist wohl überzeugt, dass man da nur über Zwischenlösungen hinkommt. Also zunächst eine befristete Waffenruhe irgendwann, dann weitere Schritte hin zu einem dauerhaften Frieden. Und ich deute es so, als könnten von Russland völkerrechtswidrig eroberte Gebiete erstmal zeitweise unter russischer Kontrolle bleiben, ohne als zu russischem Staatsgebiet gehörend anerkannt zu werden, um den Landraub dann zu einem späteren Zeitpunkt, also nach Putin mutmaßlich, rückabzuwickeln. Aber wie das gehen soll, ist völlig offen.
Und damit, Stefan, erstmal danke für diesen ausführlichen Überblick. Können wir beide, auch weil es thematisch hier sehr gut passt, eigentlich ohne weitere Verzögerung an Anna Engelke ins Hauptstadtstudio nach Berlin weitergeben.
Wie geht es weiter in der Ukraine und warum ordnet dieser Krieg die Welt neu? Über diese Fragen kann ich mit jemandem sprechen, mit dem ich mich schon seit längerem verabreden möchte, weil mich seine Expertise interessiert. Und damit bin ich nicht allein. Uns haben in der Vergangenheit immer wieder Mails von Hörerinnen und Hörern erreicht, die vorgeschlagen haben, ihn doch mal einzuladen. Mein heutiger Gast ist Militärökonom in der Schweiz an der Militärakademie der ETH Zürich und er unterrichtet dort angehende Offiziere der Schweizer Armee. Er beobachtet den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sehr genau. Es ist Markus Kolb und am heutigen Freitag stellt er hier in Berlin sein neues Buch vor, der Titel Spurwechsel – Die neue Weltordnung nach Russlands Krieg. Ich freue mich, dass Markus Kolb jetzt bei mir im ARD-Hauptstadtstudio ist. Herzlich willkommen, Herr Kolb.
Hallo, grüße Sie.
Herr Kolb, es gibt so einen Standardsatz, wenn es um den Krieg gegen die Ukraine geht und der lautet, jeder Krieg muss mit Verhandlungen enden. Sie bezeichnen diesen Satz in Ihrem Buch als weit verbreiteten westlichen Irrglaube. Warum?
Ja, das ist etwas, das man sich vermehrt einredet, ich sage mal, in gewissen Milieus. Es entspricht aber weder den empirischen Fakten, noch entspricht es den Fakten dieses Krieges insgesamt. Zwei einfache Beispiele. Der Erste Weltkrieg endete nicht durch Verhandlungen, der Zweite ebenso wenig. Und ich denke, diejenigen, die immer dieses Wort Verhandlungen im Mund führen, da muss man sehr genau hinschauen, was sie damit eigentlich meinen. Und wenn sie das so ein bisschen dekonstruieren, dieses Wort Verhandlungen, dann merken sie sehr schnell, dass es darum geht, von der Ukraine Zugeständnisse zu erwarten. Und das ist eigentlich ein Rückfall in, ich nenne das meistens so Gutsherrenart. Ja, also jetzt müssen Sie sich mal überlegen, das angegriffene Opfer wird also aufgefordert, jetzt verhandelt doch endlich, damit dieser schreckliche Krieg aufhört. Ja, und wenn Sie das so dekonstruieren, dann merken Sie, das sagt mehr etwas aus über die deutschen Milieus, also über die Ukraine oder über Russland. Und das ist etwas, was für diesen Krieg, glaube ich, ganz, ganz speziell ist, dass es nämlich um weit mehr geht als um Russland oder um die Ukraine, sondern dass dieser Krieg sozusagen die Deutschlandfrage stellt und die deutschen Milieus auf sich selbst zurückwirft.
Verhandlungen, auch die russische Seite nimmt dieses Wort in den Mund, nimmt sie sehr gerne in den Mund und hat jetzt zu weiteren Gesprächen eingeladen, die ukrainische Seite für diesen Montag in Istanbul. Ihrer Ansicht nach, wollen die Russen verhandeln?
Nein, das sind Scheinverhandlungen und es überrascht mich auch nicht, dass Russland das macht. Das entspricht der gängigen tschechistischen Taktik, die ich von Putin auch gar nicht anders erwarten würde. Ich habe durchaus Respekt für das tschechistische Handwerk, das dahinter liegt. Also da merken Sie, das ist ein mit allen Wassern gewaschener, trainierter Geheimdienstler, der ganz genau weiß, was er da macht, der ganz genau weiß, wie er die Parteien vorführen kann, der versucht, für sich selber taktische Vorteile zu gewinnen. Aber Russland wird erst dann an den Verhandlungstisch treten mit ernsthaften Absichten, wenn es vor der Perspektive steht, den Krieg zu verlieren.
Also das wäre auch, wenn man fragt, was ist nötig, damit dieser Krieg tatsächlich endet, ist letztendlich, dass Russland kurz davor steht, diesen Krieg zu verlieren.
Also was nötig ist, ist militärischer Druck, der das glaubwürdig in Aussicht stellt. Das heißt also, natürlich kann Russland weiterkämpfen, bis ihm die Reserven und die Ressourcen ausgehen, aber dann ist eben Endstation. Ich glaube nicht, dass Putin so irrational ist, dass er das tatsächlich tun wird. Ich glaube aber auch, dass er im Moment noch denkt, dass seine Reserven und seine Durchhaltefähigkeit größer sind als die politische Bereitschaft des Westens.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, dass Putin eigentlich nur mit permanentem Krieg existieren könne. Und der Krieg habe sich zum neuen Normal entwickelt und sei ein unverzichtbarer Stabilisator. Nach der Logik dürfte Putin ja diesen Krieg nicht beenden, oder?
Ja, da sprechen Sie etwas Wahres sehr gelassen aus. Also ein ganzer Abschnitt in meinem Buch Spurwechsel heißt tatsächlich Stabilisator. Und da führe ich genau dieses Argument. Das ist etwas, glaube ich, das viele in der zeitgenössischen Debatte nicht verstehen, dass das heutige Russland, insbesondere das putinistische Russland, etwas völlig anderes ist als die Sowjetunion. Und nicht verstehen, dass Putin Russland sozusagen mit dem Krieg ein völlig neues Existenz- und Geschäftsmodell gegeben hat. Und dieses Geschäftsmodell, das beruht sehr stark auf dem konstruierten Gegensatz wir gegen sie. Und damit kann er alle möglichen alten Propagandaerzählungen wiederbeleben. Mütterchen Russland sei bedroht, die Krim-Tataren kommen wieder vorbei oder die Faschisten oder wie auch immer. Die Gegenpartei ist austauschbar. Aber mit diesem Bedrohungsszenario schafft er es natürlich einerseits gesellschaftliche Repression durchzusetzen und andererseits natürlich mit der Kriegswirtschaft, die ja also wirklich rein keynesianische Wirtschaftspolitik ist, gibt es eigentlich gar kein anderes Modell mehr. Die zivile russische Wirtschaft ist mittlerweile in der Rezession. Und das, was Russland eigentlich am Laufen hält, ist die Kriegsproduktion.
Ist die Kriegsproduktion, und Sie gehen auch darauf ein und sagen, dass wie Russland auftritt, ist letztendlich ein Scheinriese. Also Kriegsproduktion auf der einen Seite. Sie vergleichen das aber auch mit dem Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel von Texas und von Italien, dass das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftskraft Russlands geringer ist, und kommen sozusagen dazu, dass der, mit dem wir es zu tun haben, Russland ein Scheinriese ist. Wie ringt man denn einen Scheinriese nieder?
Indem man sich nicht täuschen lässt von Propaganda. Ich glaube, das ist etwas, das sehr spezifisch ist für Deutschland. Der Unterschied zwischen dem realen Russland und dem imaginierten Russland. Das beginnt bereits, wenn Sie eine Touristenreise machen, dann fahren Sie typischerweise nach Petersburg und nach Moskau. Sie sehen dort die inszenierten, schönen historischen Kulissen. Natürlich, ja, die Straßen sind sauber. Im ehemaligen Fürstenpalais sind die Luxussupermärkte. Sie wandern den Nevsky-Prospekt entlang und denken sich, oh, schön hier. Aber was Sie halt nicht sehen, ist das Russland der Provinz. Was Sie nicht sehen, ist die Armut. Was Sie nicht sehen, sind die Straßen, die einfach aufhören. Aber das ist halt alles außerhalb der touristischen Zentren. Und genauso, wenn Sie die Wirtschaftsdaten anschauen, Russland, würde ich sagen, liegt irgendwo zwischen Emerging Economy und halbwegs entwickelter Ökonomie. Es ist aber immer noch eine Rentierökonomie, die hauptsächlich lebt vom Verkauf ihrer Rohstoffe. Globale Wettbewerbsvorteile wie etwa Taiwan oder nehmen wir deutsche Industrietechnik, hat sie nicht anzubieten. Sonst könnte man die russische Wirtschaft gar nicht so stark sanktionieren. Ich glaube mehr, dass Russland in der deutschen Vorstellungswelt eine Art autoritärer Sehnsuchtsort ist, worauf uns ja viele Historiker bereits hingewiesen haben. Also am bekanntesten vielleicht Gerd Köhn, der Russlandkomplex, wo er das ausarbeitet, dass das also wirklich über Jahrzehnte diese Vorstellungswelt im deutschen Denken dominiert. Und das sehen Sie jetzt auch sehr stark im Krieg. Russland wird also nicht als das gesehen, was es wirklich ist, sondern es ist quasi eine Projektionsfläche für die eigenen autoritären Sehnsüchte, für die eigenen Vorstellungen eines Märchenreichs von unbegrenzten Ressourcen im Osten. Und ich möchte mit meinem Buch auch ein bisschen dazu beitragen, einen realistischeren Blick auf Russland zu bekommen. Weil ich glaube, solange man in diesen träumerischen Bildern gefangen bleibt, gelingt einem nicht eine realistische Beurteilung des Krieges.
Ich würde der NATO unterstellen, dass sie nicht träumerisch ist und dass sie ja versucht, vergleichsweise realistisch auf Russland zu schauen. Und wir haben ja von den Diensten der NATO-Staaten die Nachricht bekommen oder die Einschätzung bekommen, dass Russland bis 2029 theoretisch in der Lage sein könnte, einen NATO-Staat anzugreifen. Also da haben wir zum einen den Scheinriese und zum anderen aber die NATO mit einer ziemlich handfesten Einschätzung, wonach sich ja zum Beispiel auch die Bundesregierung hier richtet. Wie passt das zusammen?
Naja, ganz einfach. Es liegt vielleicht weniger an der russischen Stärke, sondern vielmehr an der europäischen Schwäche. Also wir müssen ja denken, dass wir uns in Europa 30 Jahre lang freiwillig abgerüstet haben, während Russland das nicht getan hat. Wenn Sie angucken, den Vertrag über die konventionellen Streitkräfte in Europa, der beschreibt ja das Vertragsgebiet bis und mit Uralgebirge. So, was macht man? Natürlich, man lagert das Material östlich des Ural ein, völlig vertragskonform, und von da wird es heute rausgezogen, also aus den ehemaligen sowjetischen Lagern in die Ukraine. Und es klingt jetzt zynisch, aber man muss wirklich sagen, zum Glück hält die Ukraine im Moment die Knochen hin für Europa. Weil solange das russische Material sich abnutzt in den Kampfhandlungen, solange geht mehr russisches Material unter, als Russland produzieren kann. Aber sollte der Krieg irgendwann enden, dann geht natürlich alles, was noch in den russischen Lagern sein sollte, und ebenso die russische Neuproduktion, in den Aufbau einer neuen Armee. Und wenn Sie jetzt überlegen, Russland kann bei der derzeitigen Rate etwa einen Kampfpanzer pro Tag fertigen oder soweit instand setzen, dass er einsatzfähig ist, und je nachdem, was Sie angucken, so ein bis zwei gepanzerte Fahrzeuge am Tag. Das heißt, wenn Sie das hochrechnen, ein Jahr mal 365, 5 Jahre, 8 Jahre, ne, da merken Sie, also da bekommen Sie ohne weiteres eine Invasionsarmee wieder zustande, so wie sie 22 in die Ukraine eingerückt ist. Und wenn Sie das an der richtigen Stelle konzentrieren, gut, es gibt ja manche, die sagen, vielleicht im Baltikum, ich würde sagen, also diese nassen Wiesen überall im Baltikum sind für Panzervorstöße, ja, muss man ein bisschen gucken, aber numerisch kommt das durchaus hin und das ist durchaus realistisch. Also Christopher Cavoli zum Beispiel, der alliierte Oberkommandeur, der hält das für absolut realistisch, der glaubt absolut daran. Und ich würde sagen, es ist definitiv etwas, womit man rechnen muss. Wir werden es jetzt im Herbst sehen. Herbst 25 ist ja wieder Sapat. Da kann man dann mal schauen.
Das Manöver der russischen Armee.
Genau.
Sapat heißt Westen.
Richtig. Und dann kann man schauen, wie groß dieser Aufmarsch werden wird. Ich würde sagen, allzu groß nicht, weil Russland dann immer noch wahrscheinlich in der Ukraine gebunden ist. Aber ich denke nicht, dass es irgendeinen Zweifel daran gibt, dass das heutige Russland wieder expansive Absichten hat.
Wir haben bisher über konventionelle Waffen gesprochen. Und natürlich, wenn man über Russland spricht, müssen wir auch ganz klar über die nuklearen Waffen Russlands sprechen. Diese Furcht davor, die funktioniert ja bei uns auch sehr gut. Ist das letztendlich so die Carte Blanche, die Russland hat?
Nein, ich würde sagen, das ist auch etwas sehr, sehr Deutsches. Wenn Sie mal anschauen...
Haben wir mehr Angst als zum Beispiel, Sie leben ja in der Schweiz als Schweizer vor den russischen Atomwaffen?
Also ich würde sagen, in der Schweiz gibt es auch pro-russische Milieus und auch Milieus, die Angst haben vor dem Atomkrieg. Ich würde aber sagen, in der Schweiz sieht man es vielleicht noch etwas pragmatischer. Aber Nationen, auf die ich vor allem hinweisen möchte, sind Finnland und Polen. Nationen, die deutlich näher an Russland liegen, beziehungsweise wie Finnland direkt an Russland grenzen, mit einer 1300 Kilometer Außengrenze. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Finnen Angst haben vor dem Atomkrieg. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das etwas ist, was der deutschen Wahrnehmung nicht verständlich ist oder was in der deutschen Wahrnehmung sehr lange ausgeblendet wurde. Deutschland redet sich, glaube ich, bis heute ein, dass der Krieg 1990 mit der Einheit oder 91 der Auflösung der Sowjetunion vorbeigegangen sei und seither Friede herrsche. Das ist aber nicht so. Die Logik der gegenseitigen nuklearen Vernichtung, also der Mutually Assured Destruction, die ist unverändert. Die war auch in den 90er Jahren unverändert. Also insofern, auf der nuklearen Seite hat sich nichts verändert. Wir haben uns nur eingeredet sozusagen, jetzt sei der Kalte Krieg vorbei oder der Zweite Weltkrieg endgültig zu Ende gegangen und dergleichen Unsinn mehr. Das ist aber nicht der Fall. Die Frage ist aber nicht, haben jetzt die USA und Russland jeweils 6000 Atomsprengköpfe, wovon 1500 einsatzfähig sind? Das ist nicht die Frage. Sondern die Frage ist, wie gehen sie damit um? Also sprich, verstehen Sie den Grundgedanken der nuklearen Abschreckung? Der Grundgedanke der nuklearen Abschreckung ist ganz einfach gesagt, wer zuerst auf den Knopf drückt, stirbt 30 Minuten später. Also sprich, der Grundgedanke ist, nukleare Waffen sind vor allem Deterrents. Also etwas, das den Gegner davon abhält, Erstschläge auszuführen. Das hat im Kalten Krieg funktioniert. Ich sehe nicht, warum das jetzt nicht funktionieren sollte. Man sagt ja immer, Putin sei irrational oder Putin würde damit drohen. Das ist völliger Unsinn. Also Putin ist meiner Ansicht nach ein sehr, sehr rationaler, kalkulierender Politiker. Er nutzt diese Angst aber natürlich ganz bewusst, um die deutschen Milieus zu bearbeiten. Putin ist ein exzellenter Deutschlandkenner. Er war ja als KGB-Agent selbst in Dresden stationiert. Der weiß ganz genau, was er da macht. Und an solchen Debatten oder an der Tatsache, dass wir jetzt darüber diskutieren, merken Sie, das funktioniert. Und ob Sie es glauben oder nicht, wenn ich irgendwo Vorträge halte über den Krieg, dann kommen so die ersten paar Fragen typischerweise zu Wirtschaftspolitik oder zu Innenpolitik und so. Und irgendwann kommt dann so eine zaghafte Hand, Herr Kolb, wie ist das eigentlich mit dem Atomkrieg? Es ist präsent. Ja? Also vielerorts traut man sich nicht so darüber zu reden, aber ich denke schon, dass es in der Lebensrealität der Menschen präsent ist. Und das Einzige, was man dagegen tun kann, ist Aufklärung zu betreiben, sich zu informieren. Na, was ich immer empfehle, Bulletin of the Atomic Scientists, hervorragender Fachblog von Wissenschaftlern, ganz einfach zu lesen. Und der erklärt Ihnen sehr, sehr viel über Nuklearwaffen, nukleare Abschreckung, wie das alles funktioniert, was der Grundgedanke dahinter ist. Also für mich ist die Lehre eigentlich, man sollte keine Angst haben, sondern man sollte sich informieren. Je mehr man sich informiert, desto mehr verschwindet die Angst.
Ich habe aber den Eindruck, dass einfach diese Atommacht Russland hier in Deutschland sehr präsent ist und dass die Drohung, Sie haben das ja auch gesagt, 1a funktioniert. Also wenn man zum Beispiel auf die schaut hier im Land, Sie hatten das auch zu Anfang gesagt, die dahergehen und sagen, also die Ukraine solle doch verhandeln mit Russland, da müsse man vorsichtig sein. Also wie können wir informieren, um keine Angst mehr vor Russlands Atomwaffen zu haben?
Ich denke, indem man sich zunächst einmal klar macht, was ich vorhin gesagt habe, wie der Gedanke der nuklearen Abschreckung funktioniert. Das heißt also, ein Atomkrieg ist in niemandes Interesse, weil ein Atomkrieg führt zur Vernichtung aller Parteien. Und wenn Sie überlegen, dass Putin ja letztlich eine sehr starke Nationalerzählung bedient, dann ist das Letzte, woran er eigentlich Interesse haben kann, dass sein eigenes Land oder sein eigenes Herrschaftsgebiet untergeht. Das wäre aber in einem Nuklearkrieg zwingend der Fall. Also sprich, in einem Nuklearkrieg gibt es nur Verlierer. Ja, das ist so die Grundannahme, auf die man das reduzieren kann. Und das Interessante ist ja, wenn Sie überlegen, 1991 im August-Putsch, da war ein weitaus gefährlicherer Moment der Weltgeschichte, weil sie da nämlich nicht wussten, wer kontrolliert jetzt das 12. Hauptdirektorat. Also falls Sie noch nie davon gehört haben, das 12. Hauptdirektorat ist diejenige Einheit im russischen Militär, die sämtliche Atomwaffen kontrolliert und auch sämtliche Zündsequenzen. Das heißt, entscheidend ist also weniger, wer jetzt gerade politisch das Sagen hat, sondern wer vom Militär diese spezielle Stelle kontrolliert. Etwas, das auch viele nicht wissen, aber ich weiß nicht, ob das die Leute jetzt beruhigt, ist, die russische Zündsequenz ist mehrstufig. Also Putin kann nicht alleine auf den Knopf drücken. In den USA schon. In den USA gibt es nur den Knopf und den drückt der Präsident. Und zwar als einziger und dann geht die Befehlskette los. Ja, also insofern würde ich sagen, Angst zu haben ist das falsche Thema. Wenn Sie dieses Thema interessiert oder wenn Sie sich davor ängstigen, dann müssen Sie sich informieren. Ja, Information hilft.
Wenn wir jetzt auf Russland schauen und gehen zurück zu den Kämpfen gegen die Ukraine, dann hat Russland sich ja inzwischen Verstärkung geholt. Also das eine ist altes Material wieder aufzuarbeiten, darüber haben wir ja gesprochen. Und das andere ist halt, sich Unterstützung zu holen von Nordkorea, was Munition angeht, Artilleriemunition, Menschen. Kämpfer, Iran mit Drohnen und letztendlich ja auch China. Für wie stark halten Sie diese neue Achse?
Ja, ich antworte da meistens mit einer Gegenfrage. Eine selbst deklarierte Supermacht, die sich vom Iran mit Missiles beliefern lässt und von Nordkorea mit Soldaten, was sagt das aus über ihre Rüstungsindustrie? Da ist für mich wieder so ein bisschen die Fehlwahrnehmung modernes Russland versus Sowjetunion. Ja? Also ich sage mal so, wenn Sie militärisch so leistungsfähig sind, wie Sie das vorgeben, warum dauert die sogenannte dreitägige Spezialoperation jetzt schon 3 Jahre? Ja? Warum brauchen Sie laute und sehr langsam fliegende Drohnen aus dem Iran, die Sie mit dem Gepard einfach so vom Himmel ballern können? Umgangssprachlich jetzt mal gesagt. Also Sie merken da schon, dass der Krieg auch in einer Weise verläuft, die Putin 22 sicher nicht vorhersehen konnte. Und ich würde sagen, die Tatsache, dass nordkoreanische Soldaten, also zumindest auf russischem Staatsgebiet eingesetzt werden, das ist vielleicht günstiger für Nordkorea, weil sich Nordkorea damit sehr viel stärker ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit spielt als Russland. Weil es klingt jetzt zynisch, aber Russland hat noch keine Knappheit an Menschen, die sich an die Front werfen lassen. Also wenn Sie jetzt denken, in Nordkorea, das, je nachdem, wen Sie fragen, so zwischen 3.000 und 7.000 Soldaten, die insgesamt geschickt worden sein sollen. Russland verliert aber täglich derzeit etwa 1.000 Soldaten am gesamten Frontbogen.
Und das liefert ja auch ungefähr 30.000 Soldaten jeden Monat nach.
Ja, genau. Und das ist bemerkenswert, weil solche Verlustquoten hatten wir zuletzt im Krimkrieg. Und natürlich sind wir da noch weit entfernt von den enormen Verlusten des Zweiten Weltkriegs. Aber das gibt Ihnen ganz klar eben das Bild, also Stichwort Friedensverhandlungen, Stichwort Deeskalation. Nein, also Russland ist nicht im geringsten daran interessiert. Es wirft ganz im Gegenteil immer mehr Menschen in diesen Fleischwolf hinein. Und da merken Sie eben, da sind wir wieder beim Thema Russland und Armut in Russland. Sie können, wenn Sie sich mobilisieren lassen, Rubel-Millionär werden. Also die derzeitige Mobilisierungsquote steht bei etwa 2 Millionen Rubel. Natürlich ist die Chance, dass Sie lebend von der Front zurückkommen, sehr gering. Aber Sie kriegen auch eine Versicherung damit für Ihre Angehörigen. Die sind dann wenigstens gut versorgt. Und wenn die Realität ist, sie wohnen in Tuva oder in Dagestan und sie verdienen dort 200 US-Dollar umgerechnet im Monat, nicht in der Woche, im Monat, dann ist das für sie eine attraktive Option. Und das ist eben das Traurige für mich auch. Jedes Mal, wenn Russland so Ansätze zeigt für ein bisschen Modernisierung oder dass man denkt, okay, dieses Barbarische, dieses Rückwärtsgewandte, das wird jetzt ein bisschen überwunden, dann kommt wieder dieser Reflex ins Autoritäre. Und Sie sehen eigentlich bei Putin genau diese Kontinuität auch zu den Sowjets und auch zu den Zaren vor allem, wie er mit Menschen umgeht. Das ist etwas fundamental Autoritäres und das unterscheidet sich eigentlich kaum von früheren Machthabern, die gesagt haben, naja, das Einzige, was Russland im Überfluss hat, sind Menschen und dafür muss er sich nicht aus Nordkorea beliefern lassen. Mhm.
Ja. Sie haben zum einen gesagt, also keine Furcht vor Russland, keine Angst vor Russland und auch klare Ansagen. Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz versucht sich in klaren Ansagen. Also kurz nach Amtsantritt ist er ja zusammen mit den Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und Polen nach Kiew gefahren, hat dort den ukrainischen Präsidenten getroffen. Und sie haben ja dort auch so eine Art Ultimatum formuliert, noch unterstützt per Telefon von Donald Trump an diesem sagenumwobenen Samstag in Kiew. Und dann war die Ansage, Russland, ihr lasst euch auf eine 30-tägige Waffenruhe ohne Vorbedingungen ein und wenn ihr das nicht tut, dann hagelt es Sanktionen. Russland hat sich nicht eingelassen, hat sich auf ein Gespräch eingelassen, hat ein Gesprächsangebot gemacht, hat damit Donald Trump auf seine Seite gezogen und es hagelten keine Sanktionen. Mhm. Ist das jetzt große Klappe und nichts dahinter auf europäischer Seite?
Also was gehagelt hat, oder das sind russische Missiles und Drohnen auf Kiew 24 Stunden später. Ne? Stichwort Scheinverhandlungen, da merken Sie, mit wem Sie es zu tun haben. So. Und ich sage ja immer, das Einzige, was Russen respektieren, ist Stärke, Mut und Stärke. Das respektieren sie wirklich. Und wenn Sie jetzt als Europäer so reagieren, also es gab schon Sanktionen, man versucht jetzt eben stärker die russische Schattenflotte zu treffen, um das russische Ölgeschäft eben stärker zu treffen als die bisherigen Sanktionen, also mit dem Oil Price Cap, das können. Aber ich glaube, wir sind in Europa immer noch nicht wirklich da, wo wir sein müssen, nämlich die Sprache der Stärke zu sprechen. Das ist ein Aspekt, den ich in meinem Buch Spurwechsel sehr stark betone. Wo ich sage, wir kommen aus einer Kultur oder aus einer Zeit, wo wir uns 30 Jahre lang eingeredet haben, wir müssen nichts mehr tun. Also dass so etwas wie Freiheit oder Sicherheit selbstverständlich seien. Und jetzt kommt plötzlich jemand wie Trump und sagt, also wisst ihr komischen Europäer da, wer zwingt mich für eure Sicherheit zu zahlen? Ich mache einfach einen Deal mit Putin, oder? Und dann machen wir da Waffenruhe in der Ukraine. Wie die Grenze aussieht, ist nicht so wichtig. Und wenn ihr noch länger frech seid, dann ziehe ich einfach meine Truppen ab. Verteidigt euch doch bitte selber. So, und ich glaube, wir sind erst wirklich dabei aufzuwachen. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Vielleicht wird es auch noch einige Bundeskanzler mehr brauchen und einige französische Präsidenten und britische, bis man das verstanden hat. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir als Europa so weitermachen können wie bisher. In diesem unklaren, wir wollen schon ein bisschen sanktionieren, aber bitte nicht zu scharf, weil vielleicht kaufen wir irgendwann auch mal wieder Gas von Russland. Vor allem vor Wahlterminen sagt man das gerne oder um das eigene Milieu zu bedienen. Das ist für mich Augenwischerei letztlich. Wenn Sie endlich mal anerkennen würden, dass Stärke die einzige Sprache ist, die Russland versteht, dann müssten Sie politisch völlig anders auftreten. Dann müssten Sie so viel Material in die Ukraine schieben, dass Sie Russland vor die Perspektive stellen, entweder ist jetzt Schluss oder ihr verliert den Krieg und dann geht ihr unter. Und damit meine ich, dann wird sich eigentlich sozusagen, dann werden sich die großen Bruchstellen im russischen Imperium, von denen ich ja auch viel spreche im Buch, die eigentlich nur übertüncht sind, nur gekittet mit Geld und Gewalt, dann werden die sich beginnen zu bewegen. Und dann, glaube ich, bevor das passiert, würde Putin eher einlenken.
Nun war ja der ukrainische Präsident Selenskyj diese Woche hier in Berlin zu Besuch bei Friedrich Merz. Und die Bundesregierung schlägt jetzt vor oder hat angekündigt, einen größeren Millionenbetrag in ukrainische Waffenproduktion zu investieren. Und zu sagen, wir unterstützen Rüstungsproduktion, weitreichende Waffenproduktion beziehungsweise Entwicklung in der Ukraine. Und daraufhin hat es ja von Putin beziehungsweise vom Kreml diesen Hinweis gegeben, wir sind zum zweiten Gespräch bereit. Sehen Sie da einen Zusammenhang?
Naja, Sie wissen ja, man sollte dem Kreml nie irgendwas glauben, bevor es nicht offiziell dementiert wird. Also solange Putin noch sagt, wir sind gesprächsbereit, glaube ich, sind das die üblichen Scheinverhandlungen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, für den Westen ist jetzt zumindest kurzfristig der wesentliche Punkt, dass die Ukraine als Staat erhalten bleibt. Wo ihre Grenze dann läuft, beziehungsweise ob der Krieg jemals endet, das ist völlig offen. Für mich ist die Frage eigentlich, wo ist die Hauptkampflinie? Also wo kommt der Krieg zumindest temporär zum Stehen, und zwar in dem Sinne, dass die Russen einfach nicht mehr weiterkommen. So wie Sie es jetzt im Moment sehen, selbst an den schwer umkämpften Sektoren, die Russen greifen laufend an, auch mit enormen Material- und Personalverlusten, kommen aber trotzdem nicht durch. Und für den Westen ist das im Moment das kurzfristige Ziel, also die Ukraine quasi sowohl militärisch, aber natürlich auch wirtschaftlich in eine Position zu versetzen, wo sie die Front halten kann. Und natürlich ist das auch wirtschaftlich attraktiv. Also es gibt beispielsweise schon ein Joint Venture von Rheinmetall und UDI, also Ukrainian Defense Industries. Und das ist eigentlich eine lustige Anekdote. Die hießen früher Ukroboronprom. Ukrainskoje oboronje promyshlenie. Das kann natürlich niemand aussprechen. Also ukrainische Verteidigungsindustrie, deswegen haben sie sich umfirmiert in UDI. Also das ist vielleicht so ein kleiner symbolischer Schritt, aber daran merken sie schon einen gewissen Verwestlichungsprozess oder einen gewissen Prozess, der sagt, wir müssen uns an diese westlichen Strukturen anbinden, damit wir wirtschaftlich und militärisch sozusagen langfristig durchhaltefähig werden. Und dem Westen verkauft man das natürlich und sagt, ihr könnt bei uns rein, ihr könnt investieren, ihr könnt mit uns zusammen Technologie entwickeln. Viele interessieren sich für ukrainische Drohnentechnologie, einfach weil die im Moment sich unter Kriegsbedingungen bewähren muss. Und ich denke schon, dass das für beide Seiten ein attraktiver Pfad ist.
Ist das auch ein richtiger Weg? Also soweit ich weiß, gibt es ja Produktionskapazitäten, nicht genutzte Produktionskapazitäten in der Ukraine. Mhm. Und nach dem Motto more bang for your buck, also einfach um mehr von einem investierten Euro zu bekommen, dann hinzugehen und zu sagen, ihr habt ja schon, liebe Ukraine, bemerkenswerte Drohnen, das haben sie gesagt, aber auch Raketenmarschflugkörper, da sind die ja schon dabei. Und dann diesen Weg zu gehen, ist das ein richtiger Schritt?
Ich denke schon, ja. Ich denke, das ist auch etwas, was im Westen stark übersehen wird. Nämlich, dass die Ukraine nicht einfach nur so ein hilfsbedürftiges Gebilde ist, sondern dass sie in der Sowjetunion eine der führenden Rüstungsproduzenten war. Ja, also die Antonov-Werke zum Beispiel. Aber auch alles, was jetzt durch den Krieg natürlich größtenteils zerstört ist, aber in den Oblasten Donetsk und Lugansk, war ja ein Großteil der sowjetischen Rüstungsindustrie angesiedelt. Oder nehmen Sie Kharkiv, die Universität, oder berühmt für Mathematik und Ingenieurswissenschaften. Da haben die ganzen sowjetischen Waffeningenieure studiert. Also es ist nicht so, quasi, dass es da keine Kompetenz gäbe. Aber natürlich wird man die Produktion neu aufbauen müssen, natürlich primär in der Westukraine. Aber ich denke schon, dass man auf dieses vorhandene Potenzial zurückgreifen kann und dass man es auch muss, weil wir, ich sage mal, mit unseren westlichen Methoden, also wie wir Rüstungsgüter produzieren und bestellen, so nach dem Motto, ja, in 15 Jahren kommt das dann, damit müssen wir dringend aufhören. Das ist nicht mehr zeitgemäß und ich denke, die Ukraine kann uns da vielleicht ein bisschen auch zeigen, wie das Ganze schneller geht.
Wie beantworten Sie die Taurus-Frage?
Taurus, ja, ich glaube, den Einsatz von Taurus werden wir erst sehen, wenn er passiert ist. Also wir werden, glaube ich, irgendwann, keine Ahnung wann, aber irgendwann werden wir Bilder sehen von großen explodierenden Dingen. Es ist interessant, man hat die Frage jetzt so ein bisschen umgangen. Also man hat jetzt gesagt, okay, es gibt keine Reichweitenbeschränkung mehr. Das heißt ja im Prinzip, dass die Ukraine Taurus einsetzen könnte. Sie hat aber offiziell zumindest den Marschflugkörper nicht. Jetzt hat man gestern aber gesagt, ja, aber wir reden jetzt nicht mehr so laut darüber. Also da können Sie sich jetzt zwei und zwei zusammenzählen, oder? Aber auf der anderen Seite muss man eben auch aufpassen, nicht in dieses Denken zu verfallen, dass die Ukraine gar nichts selbst hätte. Die Ukraine schickt jeden Tag einen Schwarm von mehreren hundert Drohnen nach Russland hinein, also in das russische Staatsgebiet. Natürlich werden 90% davon abgeschossen, aber manche kommen durch und treffen dann hier und da eine Fabrik oder ein Waffenlager. Also es ist nicht so, dass die Ukraine selbst nicht leistungsfähig wäre. Und ich denke, wenn der Krieg jetzt noch länger weitergehen würde, dann würden wir schon so eine Art Ersatzprozess sehen. Also sprich, dass die Wichtigkeit importierter westlicher Waffen abnimmt und dass gleichzeitig die ukrainische Waffenindustrie beginnt, sich aufzubauen und zunehmend eigene Technologien einsetzt.
Noch ein Punkt dazu, dass sich nicht viel getan hat. Aus deutscher Sicht kann ich mir gut vorstellen, dass Leute sagen, also wir hatten die Zeitenwende-Rede, wir hatten das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Mit dieser neuen Bundesregierung haben wir eine Grundgesetzänderung, sodass es keine Schuldenbremse mehr für den Verteidigungsetat gibt, oberhalb 1%. Wir haben die Litauen-Brigade, die erste permanente deutsche Brigade an der belarussisch-litauischen Grenze. Das sind alles Dinge, die sind in deutschen Maßstäben viel und tatsächlich eine richtige Bewegung. Nicht ausreichend?
Nach deutschen Maßstäben, ja. Also nach meinen Maßstäben würde ich sagen, das sind so minimale Schritte hin zu einem künftigen europäischen Abwehrgürtel, den es zweifelsohne brauchen wird, und zwar von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Sie erwähnen jetzt die berühmte litauische oder baltische Brigade. Naja gut, das sind 5000 Mann. Und wenn Sie gucken, wie einsatzfähig sind die, muss ich sagen, ja, gut, schön, ist ein erster Schritt, aber wie lange halten die durch, falls Russland auf der anderen Seite tatsächlich eine Invasionsarmee bereitstellen sollte?
Das ist ja das NATO-Prinzip, dass dann natürlich auch andere Armeen anderer NATO-Staaten zu Hilfe kommen.
So, und jetzt ist für mich die Frage, wie glaubwürdig ist das in geistiger Hinsicht? Und deswegen bringe ich zum Beispiel in Spurwechsel die kleine Anekdote von West-Berlin, wo ich gesagt habe, West-Berlin war militärisch nicht zu verteidigen. Um sie herum steht die Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, allein 1 Million Rotarmisten mit 4.500 Panzern, die DDR, NVA noch gar nicht mitgezählt. Es ist nicht zu verteidigen. Natürlich, die können einmarschieren, die können West-Berlin besetzen, aber dann müssen sie halt auch die Berlin Brigade massakrieren. Von immerhin 10.000 US-amerikanischen Soldaten. Also gut, und noch ein paar Franzosen und Briten, aber vor allem die Berlin Brigade. So, das können sie sich nicht leisten, weil mit diesen Verlusten können die USA nicht umgehen. Das löst den Dritten Weltkrieg aus. Also das war die Idee damals, Tripwire Defense. Es ist unter Historikern ein bisschen umstritten, inwiefern das tatsächlich gewirkt hat als Abschreckungsmotiv. Aber das Abschreckungsmotiv war definitiv da. Und wir hatten vor allem damals auch eine Generation von Kommandanten. Also nehmen Sie Lucius D. Clay zum Beispiel, den Stadtkommandanten von Berlin, der gesagt hat, nicht einen Zentimeter weit. Not one inch. Übrigens genau wie Joe Biden 2022. Aber der meinte das auch wirklich so. Überlegen Sie mal, der hätte verhandelt, so nach dem Motto, ja, wir können ja drüber reden, ob wir nicht vielleicht einen Sektor abgeben oder die Stadt entmilitarisieren. Ja, sondern nein, hier, so, Stopp, Grenze, keinen Zentimeter weiter. Ist die heutige Generation bereit, das Gleiche zu tun? Sind wir dann bereit, auch zu schießen? Sind wir bereit zu sagen, hier ist Schluss? Ich habe da meine Zweifel, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass es lange dauern wird, aus dieser Kultur der letzten 30 Jahre, wo wir vieles so für selbstverständlich nehmen, sich zu verabschieden und hinzukommen zu einer Kultur, wo man sagt, Freiheit ist nicht selbstverständlich. Und dafür wird man stärker und entschlossener handeln müssen, als es heute der Fall ist.
Schießen müsste die Bundeswehr. In Ihrem Buch sagen Sie, die Bundeswehr halten Sie für nicht einsatzfähig. Mhm. In welchem Zeitraum könnte sie einsatzfähig werden, wenn man jetzt auf das ganze Geld guckt, was in die deutsche Armee gesteckt werden soll?
Also bevor jetzt die Welle der Hasskommentare kommt, es bin ja nicht nur ich, der das sagt. Das Bemerkenswerte war eigentlich, dass Boris Pistorius das selber zugegeben hat im März 2023. Das war ein bedeutender Schritt, weil damit hat er eigentlich ausgesprochen.
Da hat er gesagt, wir sind nicht verteidigungsfähig.
Genau. Und da hat er ausgesprochen, was viele eigentlich schon längst wussten, aber es war politisch tabu, das zu sagen. Er hat es gesagt. Das muss man ihm hoch anrechnen. Weil erst da beginnt eigentlich so diese Debatte, wieso eigentlich? Wieso haben wir nach 2 Tagen keine Munition mehr? Wieso können wir uns nicht bewegen? Wieso können wir nicht verschieben? Und ich glaube, was man heute verstehen muss, wenn man sich mit europäischer Verteidigungspolitik beschäftigt, ist, dass keine einzelne europäische Armee mobilisierungsfähig ist. Mobilisierungsfähig sind sie nur im NATO-Verband. Und das heißt, mit der Infrastruktur der Amerikaner. Wenn die weg ist, läuft nichts. Das ist erschreckend. Es ist erschreckend. Es ist Resultat einer umfassenden Selbstvernachlässigung und Resultat dieser Kultur, wo man gesagt hat, ja, wir haben hier die Amerikaner, die machen die Drecksarbeit, was soll das? Und wir führen hier die große Friedensdebatte. Das ist, ich halte das für eine Selbstverleugnung, ein sich selbst belügen im eigenen Wohlstandspazifismus. Wo man einfach sagt, wir müssen das nicht machen, beziehungsweise wir finden das eigentlich so ein bisschen unfein. Also wir haben den moralischen Higher Ground, ja, und diese primitiven Amerikaner, die können die Drecksarbeit machen. Das funktioniert nicht mehr. Wenn Sie jetzt aus dieser Kultur kommen und jetzt sagt man zu Ihnen, ja, jetzt stell dich bitte nach Litauen oder nach Polen oder in den Sowalki-Korridor oder nach Estland und wenn die Russen kommen, dann wird geschossen. Das wird nicht funktionieren. Also an der Front brauchen Sie Leute, die entschlossen sind, und die genau wissen, was ihnen passiert, wenn die Russen wieder vorbeikommen. Ich denke an Nationen wie Polen mit über 40 Jahren sowjetischer Besatzung, mit einer Geschichte mehrfacher Teilung, mit einer Geschichte von Fremdherrschaft im zaristischen Imperium. Ich denke an Staaten wie die Ukraine, die im Moment live erleben, was Krieg wirklich ist. Das ist, glaube ich, den wenigsten Deutschen klar. Also die Generation, die Krieg noch wirklich bewusst miterlebt hat, die ist heute 80 Jahre und älter. Also ich glaube, ehrlich gesagt, die Bundeswehr wird zumindest für die nächsten Jahre vielleicht sowas wie eine technische oder logistische Truppe sein, die im Hinterland hauptsächlich aktiv ist. Aber bis sie in der deutschen Gesellschaft wirklich die Perspektive durchbringen, es steht eine Kampftruppe an der künftigen europäischen Außengrenze und diese Kampfgruppe ist gegen Russland gerichtet und ja, die wird schießen. Das wird, glaube ich, noch sehr lange dauern, bis das in der Gesellschaft mehrheitsfähig ist.
Die Bundeswehr hat zu wenig Soldatinnen und Soldaten. Glauben Sie, dass eine Wehrpflicht nötig ist?
Ja, da kommt immer so die Debatte vom Personalbestand.
Also, ist ein Problem. Also die sind 20.000 unter, sind bei 180.000.
Naja, wissen Sie, ich sage immer, es nützt Ihnen nichts, wenn Sie auf dem Papier 170.000 Soldaten wollen oder wie viel auch immer, aber Sie können sie da nicht ausrüsten. Es nützt nichts, Menschen in der Gegend herumstehen zu haben, die sie nicht ausrüsten können. Also für mich sind solche numerischen Fragen weniger entscheidend. Für mich geht es vielmehr um die Frage von Einsatzfähigkeit und vor allem logistischer Durchhaltefähigkeit. Also sprich, ob dann da 10.000 Mann stehen oder 100.000, ist weniger interessant als die Frage, wie lange kann ich die versorgen? Wie durchhaltefähig sind die? Wie glaubwürdig ist der Nachschub? Und glaubwürdig heißt, wenn wir es tatsächlich zu tun haben mit einer Invasionsarmee oder mit einem Invasionsszenario, dann ist die Logistik, wie ich ja immer sage, sehr viel wichtiger. Also Truth-to-Tail-Ratio, wie das die Amis nennen, viel,
sagt,
viel wichtiger.
Ben Hodges übrigens auch.
Ja, und er hat völlig recht damit, weil über den Erfolg eines Krieges, insbesondere eines materialintensiven Krieges, entscheidet nun mal die Logistik. Und ich würde doch sehr, sehr dazu raten, die Wehrdebatte von dieser Seite erstmal zu sehen.
Sie haben gerade schon durchblicken lassen, dass Sie nicht da viel von halten, was in Deutschland diskutiert wird, diesen Krieg einzufrieren, den Krieg gegen die Ukraine. Welchen Weg schlagen Sie dann vor?
Den der Stärke. Mein Weg ist ganz einfach. So viel Material in die Ukraine schieben, dass Russland vor die Perspektive gestellt wird, entweder opfert ihr weiter euer ganzes Material, es wird sang- und klanglos untergehen, bis ihr keins mehr habt, und dann wird euer Imperium innerlich auseinanderbrechen. Oder ihr zieht euch aus der Ukraine zurück. Fertig. Mein Szenario ist also wirklich erschreckend simpel. Wenn Sie mal vergleichen, was ich an Annahmen, an Schwurblereien, an politischen Diskursen alles benötige, um das sogenannte Einfrieren zu diskutieren, da frage ich immer, warum glauben Sie, dass Minsk III mehr respektiert würde von Russland als Minsk II? Wie wollen Sie eine Armee von derzeit, je nachdem, wen Sie fragen, zwischen 400.000 und 600.000 russischen Kombattanten, wie wollen Sie die zum Stehen kriegen? Also mit ein paar OSZE-Peacekeepern wie 2015, die da mit dem Jeep da so ein bisschen die Landstraße hin und her fahren oder wie. Das ist völlig irreal. Und das ist immer mal so mein Kommentar an die sogenannten Realisten. Diese sogenannten Realisten haben ein völlig unrealistisches Bild, sowohl von Russland als auch von der Realität des Krieges. Und solange sie diese Armee nicht zum Stehen bekommen, solange wird Russland natürlich weiter zündeln. Ja, also selbst auch jetzt diese ganzen Projekte mit Waffenruhe oder Waffenstillstand und so weiter. Ja, aber was passiert denn nach den 30 Tagen? Russland wird das benutzen, um sich zu konsolidieren, die Ukraine genauso. Beide Seiten graben sich ein ins Gelände. Aber die grundsätzliche Frage des Krieges, wer setzt sich hier durch? Russland mit seiner autoritären Auffassung, das ist meins, das nehme ich mir. Oder die geltende Weltordnung, das Völkerrecht sagt, Staaten führen keine Angriffskriege gegeneinander und du nimmst dir hier nicht das Territorium eines souveränen Staates. Diese Frage, das ist die eigentliche Frage. Und die wird nicht gelöst durch ihr sogenanntes Einfrieren. Die wird höchstens vertagt. Und dieses Vertagen, glaube ich, das wird sich nachteiliger für die Welt auswirken, weil es eben Russland dazu bringen wird, sein Geschäftsmodell als erfolgreich anzusehen. Ja, das wird in Russland das Kalkül auslesen. Schau, diese rückgratlosen Feigen gestalten, man muss sie nur lang genug bearbeiten, da fallen sie am Ende schon um. Wir sind die Stärkeren, wir sind leidensfähiger, wir haben mehr Material, wir haben die größere Durchhaltefähigkeit. Das ist, glaube ich, das letzte Signal, das man Russland geben sollte.
Und jetzt mit Donald Trump im Weißen Haus?
Ja, ich glaube, Donald Trump ist auch so ein bisschen in der Phase, wo er sich von seinen Illusionen verabschieden muss. Ich glaube, er merkt gerade, dass die Welt vielleicht ein bisschen komplexer ist, als es ihm in seinem Immobilienhändler-Universum erscheint. So nach dem Motto, ach, wir verhandeln da den Preis und dann machen wir einen Deal und dann überschreibst du mir die Bude. So einfach läuft es nicht. Und ich glaube, was sich vielleicht unerwartet positiv noch erweisen wird, ist eben die narzisstische Seite von Trump. Wenn Trump die Idee bekommen sollte, dass Putin mit ihm spielt, dass er ihn ausspielt, dass er ihn benutzt, wenn er merkt, er wird vorgeführt. Ich sage immer, seine Witzfigur ist eigentlich dieser Witkoff, Steve Witkoff, ebenfalls wie er ein Immobilienunternehmer und übrigens einer, der ihm immer die Treue gehalten hat, auch als er abgewählt wurde, als er ganz unten war. Und da merken Sie, das ist für mich so eine Gemeinsamkeit des Systems Trump mit dem System Putin. Es zählt nicht Kompetenz, es zählt Loyalität. Solange Sie jemanden haben wie diesen Witkoff, der absolut null Ahnung hat, bei den sogenannten Verhandlungen mit russischer Propaganda gespeist wird und die dann heimträgt zu Trump, so lange, würde ich sagen, kann Putin sich freuen. Und so lange geht das Kalkül auf. Ist ideal. Ne? Er pflanzt einfach die Propaganda in den Kopf von Trump. Es ist übrigens ein ganzer Abschnitt in meinem Buch Spurwechsel, wo ich darüber spreche. Russland muss nicht objektiv stärker sein. Also weder wirtschaftlich noch militärisch. Es reicht, wenn es ihnen gelingt, sozusagen die westlichen Regime von innen umzudrehen. Ich glaube, das war auch seine große Hoffnung auf Trump. Jetzt sehen wir aber, Trump reagiert nicht so schwarz-weiß, wie man sich das gedacht hat. Sagt er vor 2 Tagen, ja, du hast jetzt aber gesagt, hier Waffenstillstand und 2 Tage später schießt du hier 12 Zivilisten tot. Ich bin sehr, sehr enttäuscht von dir. Also da merken Sie schon, es ist vielleicht nicht ganz so einfach. Und ich denke, eine gewisse politische Hoffnung liegt eben daran, dass Trump sich beginnt zu ärgern, dass er merkt, ich werde benutzt, ich werde ausgespielt. Und dann kommt vielleicht seine narzisstische Seite und sagt, okay, so, und jetzt gibt es 500% Strafzoll auf jeden, der russisches Öl kauft oder irgendwas anderes. Aber selbstverständlich hätten die USA die wirtschaftliche und politische und militärische Macht, um Russland sofort in die Schranken zu weisen. Die Frage ist nicht eine des Könnens, es ist eine des Wollens.
Herr Kolb, Sie gehören ja auch zu den wenigen, die 2023 gesagt haben, im Herbst 2023 könnten die Kampfhandlungen zu einem Ende kommen. Und ich erinnere mich, dass uns in der Zeit auch immer viele Hörerinnen und Hörer geschrieben haben und gesagt haben, also auch wenn ich mal Sie einladen könnten, weil Sie das optimistischer sehen. Jetzt ist es nicht ganz so gekommen. Wo lagen Sie nicht richtig?
Ja, ich muss zunächst einmal ein bisschen korrigieren, was ich damals gesagt habe, war vielleicht etwas missverständlich formuliert und es wird auch häufig falsch zitiert. Was ich damals gesagt habe, ist, Russland wird den Krieg strategisch verloren haben, bis zum Herbst 23. Was habe ich damit gemeint? Ich habe mir die Verlustraten angeschaut, wie sie objektiv auf dem Oryx-Blog dokumentiert wurden und habe dann ausgerechnet, okay, wie lange dauert das bei der derzeitigen Verlustrate, bis die ursprüngliche russische Invasionsarmee, die hatte ungefähr 2700 Kampfpanzer, das war also der gesamte einsatzfähige Bestand, Vorkriegsbestand, bis der weg ist. Und das war rechnerisch im Herbst 23 der Fall. Und es war auch tatsächlich so. Also wenn Sie seither die Satellitenbilder angucken, der Übergang von 23 zu 24, das war der Moment, wo Russland verstärkt begonnen hat, seine sowjetischen Lager anzuzapfen. Also sprich, diese alten eingelagerten Bestände zu aktivieren, weil da war die ursprüngliche Invasionsarmee vernichtet. Das wird nun leider in der öffentlichen Debatte häufig so dargestellt, dass ich gesagt hätte, der Krieg sei im Herbst 23 vorbei. Und das ist natürlich nicht so, sondern ich habe dann auch in verschiedenen Folgeinterviews versucht, das klarzumachen und diesen logistischen Gedanken der Artnutzung, wo ich gesagt habe, es geht nicht darum, dass die Kampfhandlungen enden. Ich sage auch nicht, dass sie enden, sondern ich versuche, eine Rechnung zu präsentieren, wie durchhaltefähig ist das Ganze. Und ich versuche, das Argument zu bauen, dass Russland von seinen Reserven zehrt. Und dass der Krieg deswegen nicht endlos lange weitergehen kann und dass Russland umso schlechter dasteht, je schneller seine Reserven abgenutzt werden. Daraufhin bin ich mit sehr viel Hass und Häme überzogen worden. Und da merken Sie halt, dass diese Art zu argumentieren, also mit logistischen Argumenten, für das zeitgenössische Verständnis etwas völlig Neues war. Interessant war dann aber der Sommer 24. Da hat Julius Bender von der FAZ mit mir ein Interview gemacht und da hat die FAZ zum ersten Mal Satellitenfotos gedruckt und zwar vergleichend. Also von Sommer 21 versus Sommer 24. Da sehen Sie also wirklich leere Lager. Wir sehen auch die Abdrücke der Fahrzeuge am Boden und Sie sehen, wie sich das Ganze leert. Und ab dann begann die Debatte sich zu verändern. Trotzdem hatte mein damaliges Interview was Gutes, weil es hat zu einem gewissen öffentlichen Aufschrei geführt und hat zuerst dazu geführt, dass man mal diese russischen Allmachtsfantasien hinterfragt hat. Ja, also der Deutsche denkt sich Russland ja gerne als Märchenland. Wir hatten es ja vorhin schon als Land unbegrenzter Ressourcen, also als Zauberland quasi, ja, wo die Ressourcen und die Maschinen einfach so aus dem Erdboden quasi hervorkommen und ein unendlicher Strom von Menschen und Material einsetzt. Und ich habe dann so frech gesagt, nee, das ist nicht so. Die Physik gilt auch in Russland. Das Material nutzt sich ab, das Material geht unter. Und insofern geirrt habe ich mich vielleicht, ich werde ja häufig beschrieben als, ich bin zu optimistisch. Also von Deutschen. Ja? Da der Deutsche ja immer grundsätzlich pessimistisch ist, muss man das ein bisschen relativieren. Aber ich würde vielleicht sagen, ich habe mich dahingehend geirrt, dass ich Putin für einen rationalen Truppenführer gehalten habe. Also ich habe wirklich geglaubt, Putin wird irgendwann auch diese Abnutzungslogik einsehen und wird sagen, okay, bevor alles, was ich noch an Machtpotenzial habe, untergeht in diesem schwarzen Loch Ukraine, werde ich mich mit irgendeinem Teilergebnis zufriedenstellen. Aber das ist nicht passiert. Ich weiß nicht, ob das an Putin selbst liegt oder vielleicht an seiner Entourage, aber jedenfalls ist die russische Entschlossenheit, weiter Reserven hineinzuwerfen, ungebrochen. Und ich weise ja regelmäßig darauf hin, das ist militärisch völlig irrational. Es gibt mittlerweile interessanterweise Bundeswehrgeneräle, die sagen, was Russland da militärisch erreicht hat nach 3 Jahren Krieg, ist eigentlich ein Witz. Also für dieses riesige Potenzial. oder? Also Sie merken, vielleicht war ich auch so ein bisschen ein Märtyrer. Ja, ich habe den Hass hingenommen, aber jetzt zweieinhalb Jahre später beginnt sich die Debatte auch zu verändern. Und ich kann sehr gut damit leben.
Eine Frage zum Schluss. Wie lange kann Russland denn diesen Krieg gegen die Ukraine noch führen?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wen Sie fragen. Also es gibt verschiedene.
Ich frage Sie.
Ja, ja. Und ich sage dann immer, es gibt verschiedene Prognosen oder verschiedene Analytiker, die versuchen, das auszurechnen. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein bei solchen Fragen, weil die natürlich spekulativ sind. Wir kennen nicht alle Materialbestände aller sowjetischen Lager. Und vor allem ist es aus den Satellitenfotos nicht immer leicht zu schließen, wenn Sie jetzt dann ein System sehen, ist das noch einsatzfähig? Also nur weil das System da herumsteht, heißt es ja noch lange nicht, dass es jetzt fährt oder dass es kampffähig ist. Deswegen muss man da vorsichtig sein, zu sagen, ein System, das ich auf dem Foto sehe, ist ein System, das jetzt auf die Eisenbahn und kann und in die Ukraine. Aber wenn Sie da die Bandbreite der verschiedenen Prognosen anschauen, die sagen so, zwischen Anfang 26 und Ende 27 sind die sowjetischen Materialreserven vollständig leer. Und ab dann wird Russland zurückgeworfen auf seine eigentliche Neuproduktion. Das heißt also, das, was es in den drei großen Panzerwerken, die es in Russland gibt, noch neu produzieren kann, das ist aber dann natürlich deutlich weniger. Und ich denke, das wird für Russland ein großer Moment der Wahrheit sein, wo man dann merkt, wenn die Reserven weg sind, und wenn alles weg ist und wenn die zivile Wirtschaft in der Rezession ist und die Menschen zunehmend einfach von der Front verschluckt werden und nicht wiederkommen, dann werden wir sehen, wozu ihr wirtschaftlich wirklich in der Lage seid. Und ich glaube, das wird dann ein großes Moment der Ernüchterung geben.
Ich hatte gesagt, es ist die letzte Frage, aber mir ist eine noch eingefallen. Sanktionen. Welche Rolle werden die Sanktionen dabei spielen? Weil das ja auch immer gerne so schnell weggeredet wird. Ach, die Sanktionen haben ja gar nichts gebracht.
Ja, es ist ein bestimmtes Milieu, das die Sanktionen gerne wegreden will. Das ist vor allem das Milieu, das früher vom Russlandgeschäft sehr stark profitiert hat. Selbstverständlich wirken die Sanktionen. Sie müssen nur mal die zivile Wirtschaft angucken in Russland. Die ist im Moment in der Rezession. Das Einzige, was Russland noch treibt, ist die Kriegswirtschaft. Russland treffen sie vor allem über das Ölgeschäft. Also vereinfacht gesagt, mit Gas macht man Politik, aber das Geld verdient man mit dem Öl. Und was im Moment versucht wird über die Sanktionen, ist eben die russische Schattenflotte zu treffen, mit der das Öl nach Osten abverkauft wird, also die Schiffe direkt zu treffen. Ich bin relativ zuversichtlich, dass das funktioniert, aber es funktioniert natürlich dynamisch und langsam. Also man darf sich von Sanktionen keine schnellen Ergebnisse erwarten, aber wenn Sie anschauen, wie der russische nationale Wohlfahrtsfonds abschmilzt, dann zeigt Ihnen das, dass Russland in einem strukturellen Staatsdefizit steckt und seine Reserven, eben also in dem Fall monetären Reserven, benutzt, um das zu decken. Und ich denke, wenn das so weitergeht, dann wird Russland ja letztlich sowas wie der Iran werden. Also eine Ökonomie, die im Prinzip schon noch funktioniert, aber der jegliches Wohlstandsniveau verloren geht und die nur noch über permanenten Kriegsmodus sich aufrechterhält.
Herr Kolb, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und auch für Ihren Besuch hier im Studio.
Gerne. Schönen Tag.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de.
Und damit verabschieden sich für heute Kai Küstner
und Stefan Niemann. Und wenn ihr jetzt noch einen weiteren Blick in die Welt werfen wollt, dann hört heute in den Weltspiegel-Podcast rein. In der aktuellen Folge spricht Host Philipp Abresch mit ARD-Korrespondentin Julia Weschenbach über Dänemarks Migrationspolitik. Die ist härter als die der meisten EU-Mitgliedstaaten. Ob sie auch ein Vorbild für Deutschland sein kann, erfahrt ihr im Weltspiegel-Podcast, in der Audiothek und überall, wo ihr gern Podcasts hört. ARD